wenn ich jetzt die jetzige Rentendiskussion ansehe, die halte ich nicht für überflüssig, aber die muss man etwas anders lösen können. Aber ansonsten schlägt mein Herz für das, was du gesagt hast, aber natürlich auch seit Ludwig Erhard schlägt das Herz der Partei, der CDU Deutschland, für ein wirtschaftliches Denken, ein wirtschaftliches Handeln, was die Bundesrepublik nach vorne gebracht hat.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Mein heutiger Podcast-Gast hatte mit unseren vorherigen Gästen ganz viel zu tun. Normalerweise laden wir immer Gäste ein aus der Wirtschaft. Heute ein etwas besonderer Gast, denn es ist Wirtschaft und Politik. Er sitzt im Verwaltungsrat bei der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine. Ingmar Müller war schon hier im Podcast zu Gast. Er sitzt im Aufsichtsrat von Hildesheim Marketing. Fritz Abeck war hier schon im Podcast zu Gast. Er sitzt im Verwaltungsrat bei der Stadtinvestoren Hildesheim, bei der SEHI. Erwin Voss war hier bei uns im Podcast zu Gast. Also er hat ganz, ganz viele Berührungspunkte. Er hat den Wahlkampf von Justus Lüder mitbegleitet. Auch Justus war hier im Podcast zu Gast. Daher war es schon längst Zeit, dass er heute mal uns besucht. Heute im Podcast zu Gast Frank Wotzak. Hallo Frank, herzlich willkommen.
Hallo Hasan, hallo Tim, vielen Dank, dass ihr mich im Haus der Wirtschaft hier empfangt.
Frank, es gibt so viele Positionen, die du irgendwie innehältst. Du bist politisch engagiert, du sitzt in verschiedenen Räten, in Gremien, bist aber eigentlich Rechtsanwalt. Bevor wir einsteigen in Hildesheimer Wirtschaft und Politik, hol uns bitte einmal gedanklich ab. Wie hat deine Karriere begonnen? Wann hast du entschieden, Jura zu studieren und was hast du danach gemacht?
Wir sind familiär, da war ich 5 Jahre alt, nach Hildesheim gezogen. Mein Vater ist vom Beruf Apotheker und hat hier ein Angebot bekommen, eine Apotheke zu übernehmen. Und dann hat er uns als Familie, meine Mutter und meine 2 Brüder, mitgenommen und hat hier eine Apotheke in der Einumer Straße, die damalige Marienapotheke, übernommen. Und seitdem sind wir in Hildesheim. Dann habe ich meine Grundschulzeit hier in Hildesheim erlebt, an der Grundschule 5, gar nicht weit weg von hier am Pfaffenstieg. Und bin danach auf die aus meiner Sicht schönste, nicht beste, aber zumindest schönste Schule in Hildesheim gegangen, nämlich dem Gymnasium Andreanum. Ich hoffe, dass ich jetzt damit keinen Shitstorm in irgendeiner Weise erwäge. Ich bin ja jetzt auch großer Andreanum-Lobbyist. Wie du weißt, steht das Andreanum ja baulich sozusagen unter Druck und habe mich natürlich dafür auch in meinen Gremien dafür eingesetzt, dass diese wunderbare Schule im Hinblick auf die Schulvielfalt in Hildesheim auch erhalten bleibt. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und während meiner Schulzeit beim Andreanum gab es damals tatsächlich noch entsprechende Tests. Da wurdest du eingeladen. In der 12. oder 13. Klasse gab es verschiedene Institutionen, die einfach versucht haben zu gucken, wofür eignet man sich. Und dann hat man einfach freiwillige Tests gemacht und dabei kam bei mir unter anderem raus, ich sollte entweder Betriebswirtschaft oder Jura studieren. Da waren meine Ergebnisse ganz gut. Ich hätte auch sehr gerne Medizin studiert, hatte allerdings mit 10 oder 11 Jahren ein sehr einschneidendes Erlebnis, hatte eine Mandelentzündung mit 41 Fieber und das war damals Indikator, dass du ins Krankenhaus musstest, künstlich ernährt und warst angewiesen auf einen Tropf. Und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die Spritzen damals waren nicht mit dünnen Nadeln besetzt, so wie heute und ganz vorsichtig, sondern es waren richtig fette Teile. Und leider hatte ich jemanden, der nicht in der Lage war, meine heute guten Venen zu finden. Und ich hatte ein traumatisches Erlebnis bei dem Legen eines Zuganges. Und seitdem habe ich bis heute Angst vor Spritzen.
Krass, okay.
Und auch Angst vor Blut. Dementsprechend sind das natürlich mit die Grundvoraussetzungen, irgendwo eine Medizinerlaufbahn einzugehen.
Gibt ihr aber trotzdem einen Dr. Wotzak in Hildesheim?
Das ist mein Bruder. Mein Bruder ist Zahnarzt. Der hatte dieses Erlebnis nicht.
Okay. Und dann hast du aber gesagt, okay, Betriebswirtschaft oder Jura?
Genau. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass die Mathematikausbildung am Andreanum leider zum damaligen Zeitpunkt nicht so gut war und BWL natürlich sehr stark auf Mathematik basiert. Und da das Adrianum aber eine unglaublich gute Allgemeinbildung den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg gegeben hat und natürlich auch ein wenig Historie und Latein und Griechisch, habe ich mich dann für Jura entschlossen und habe das dann zuerst in Marburg, damals gab es ja noch ZVS-erlesene sozusagen Verschickungen, und dann später in Göttingen studiert. Und das hat mir auch viel Freude gemacht, weil mit Jura kannst du heute wie damals auch ein ganzes Portfolio von Möglichkeiten in irgendeiner Weise abdecken.
Was war denn deine erste Berufserfahrung nach dem Jurastudium, nach dem Ablegen des Staatsexamens?
Genau, wir haben ja dann noch eine zweigliedrige Ausbildung. Du machst dann das sogenannte Referendariat. Das ist wie bei den Lehrern. Mhm. Gibt es ja heute nicht mehr. Also bei Jura gibt es auch noch kein Bachelor etc. und kein Masterprogramm, weil die Jura-Ausbildung ist nach wie vor in Deutschland eine Richterausbildung, sozusagen nach alten preußischen Staatsvorstellungen ist der Jurist eher dazu da, in Verwaltungen und eben in Gerichten tätig zu sein. Anders als in Amerika. Die Amerikaner haben das sogenannte Bar-Examen, das heißt, da wirst du vornehmlich Anwalt, wenn du Jura studierst. Hier ist das immer noch. Und daher gibt es dann eben auch die Staatsexamen sozusagen, dass der Staat noch entscheiden kann, wer tatsächlich dann das erste und das zweite Jura-Staatsexamen schafft. Und dann haben wir das Referendariat gemacht und da habe ich wunderbare Stationen gehabt, unter anderem meine Wahlstation bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen.
Ach was, beim UVN?
Bei UVN, bei Volker Müller, den ich vorher zufällig auf dem Tennisplatz kennengelernt habe. Manchmal verbindet das ja so. Und dann durfte ich ihn damals tatsächlich auch besiegen. Und daraufhin hat er gesagt, Mensch, das war mir so sympathisch, du kannst bei mir Referendar werden. Okay. Und dann kam natürlich auch so ein bisschen der Bezug zur Wirtschaft. Da war ich insgesamt 9 Monate. Dann hatte ich aber relativ schnell die Möglichkeit, hier in einer Kanzlei mit einzusteigen. Und das heißt, nachdem ich mein zweites Examen gemacht habe, habe ich einen Monat später schon meine Zulassung beantragt und durfte dann mit zwei Partnern zusammen sozusagen meine Anwaltskarriere und die Anwaltschaft sozusagen beginnen.
Da sind wir gerade gedanklich, in welchem Jahr?
1997.
Okay, und dann bist du irgendwann auf einen Hildesheimer Unternehmer gestoßen. Und zwar auf die Lüder Unternehmensgruppe.
Ja, ich bin mit Sebastian Lüder ganz lange befreundet und durfte auch für die Lüder Unternehmensgruppe tatsächlich auch als Anwalt tätig werden. Das ist ja schon so lange zurück und die Verbindung war sehr eng und bin dann tatsächlich für 4 Jahre lang auch Syndikusanwalt der Lüder Unternehmensgruppe gewesen, was ja auch in Hildesheim intensiv diskutiert worden ist und bekannt geworden ist, weil, und jetzt kommen wir auf ein Thema, was auch tatsächlich heute noch im Fokus steht. Während meiner Ratstätigkeit ging es um ein Baugebiet, welches die Lüder Unternehmensgruppe entwickelt hat, nämlich in Neuhoff, ein wunderschönes Baugebiet. Und da wurde mir von meinen politischen Gegnern zwischenzeitlich einmal vorgeworfen, dass ich doch nur die Interessen vertreten würde, obwohl ich an solchen Abstimmungen überhaupt nicht teilgenommen habe und das Baugebiet locker durchgelaufen ist. Und das hat mich dann tatsächlich dazu gebracht, mich von dem Syndikusanwalt zurückzuziehen. Das war dann auch tatsächlich mit Sebastian intensiv besprochen und auch den anderen Geschäftsführern.
Aber schon krass, was Medien ausmachen können, ne?
Das ist schon krass, na, vor allen Dingen, was nicht nur die Medien ausmachen können, sondern dann eben auch der vermeintlich politische Gegner, der dann gesagt hat, so unter dem Motto, ja, ich würde meinen Einfluss geltend machen. Dabei war, wie gesagt, das Baugebiet vollkommen unbestritten.
Mhm. Als du hier reingelaufen bist, hast du eben als erstes gesagt, unglaublich, was der Merz wieder gesagt hat in Brasilien. Also wir hören ja raus, du hast ein großes politisches Interesse, aber halt auch eine Leidenschaft dafür. Wann hast du dich entschieden, überhaupt in die Politik zu gehen?
Ich gebe ja hier keinen Geheimnispreis, dass meine Heimat in der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands ist, sprich in der CDU. Und typische vermeintliche CDU-Karrieren haben immer früher einmal in der Schülerunion oder in der Jungen Union angefangen. Das war bei mir nicht so. Ich habe immer ein politisches Interesse gezeigt und habe dann irgendwann ein Erlebnis gehabt, dass der Ortsverband Südstadt, das ist alles das, was Galgenberg und Marienburger Höhe ist, neu aufgestellt werden sollte. Und weil ich dort in der Nähe gewohnt habe, unter dem Gebiet, war ich zufällig bei der Aufstellungsversammlung dieses oder bei der Neugründung dieses Ortsverbandes mit dabei. Und da auch nur 8 oder 7 Leute dabei waren, hat auch jeder einen Vorstandsposten gekriegt. Und das war im Jahre 2000. Und seitdem bin ich politisch aktiv und bin mit meinem engen politischen Weggefährten Enzo Galvanico dann 2001 auf die Liste für den Wahlbereich Süd gekommen. Und dort waren wir ich war auf Platz 6 und Enzo war auf Platz 7. Und eigentlich hatte keiner damit gerechnet, dass wir in irgendeiner Weise reinkommen, sozusagen als Listenfüller. Und in diesem Jahr hat die CDU im Süden ein sehr gutes Ergebnis erzielt und hat 7 Leute reinbekommen und dann waren plötzlich Enzo Galvanico und ich Ratsmitglied. 2001. Okay. Wie gesagt, hatten wir nicht mit gerechnet, aber es war dann eben so. Und das ist jetzt, kannst du ja überlegen, beinahe 25 Jahre her. Und seitdem sind wir beide auch immer wieder gewählt worden und auch Mitglied des Rates.
Und eigentlich hast du ja irgendwie Politik immer so ein bisschen nebenbei mitgemacht, weil du halt für Lüder viel gemacht hast im Harz, aber auch hier auch im Weinbergviertel und generell dann auch halt auch viel beraten hast als Rechtsanwalt. Aber dann hast du dir irgendwann auch mal gedacht, so ein Vollzeitjob als Politiker wäre irgendwie denkbar und bist auch in den Wahlkampf gegangen.
Genau, 2012, auch wieder eher durch ein Zufallsereignis teilte, ziemlich überraschend, der langjährige Landtagsabgeordnete und damalige Finanzminister Hartmut Möhring mit, dass er nicht mehr antreten würde für die Landtagswahl 2013, im Januar 2013. Und dort wurde dann sozusagen der Platz des Kandidaten oder der Kandidatin für den Wahlbereich Hildesheim-Stadt insofern frei. Und dort habe ich dann gesagt, okay, ich habe jetzt seit 2001 eine gewisse politische, kommunalpolitische Erfahrung und auch durch meine Ausbildung und durch meine Rechtsanwaltstätigkeit.
Liegt ja auch nah, ne? Also wir haben ja echt viele Juristen im Bundestag. Was ich übrigens nicht so gut finde, dass wir zu viele Juristen im Bundestag haben. Ich hätte lieber Unternehmer und operativ umsetzende Menschen mehr im Bundestag und nicht so viele Juristen. Ohne jetzt das für dich jetzt bedeuten zu wollen, aber
kann man so oder so sehen. Es hat auch schon manchmal einen Vorteil. In manchen Gremien gibt es gar keine Juristen und dann wird danach gefragt, wer ist Jurist, wer könnte dann in diesem Gremien möglicherweise tätig sein.
Aber dass wir im Bundestag so viele Juristen haben, stimmst du mir zu?
Im Verhältnis. Der Bundestag als auch der Landtag sollten ja ein Spiegelbild der Gesellschaft da sein. Und manchmal ist das nicht so, aber es gibt auch noch andere Berufsgruppen, die dort extrem groß vertreten sind.
Zum Beispiel?
Beamte, Lehrer.
Okay. Ich habe mich unterbrochen. Wir waren beim Wahlkampf.
Genau. Und dann 2013. 2012 war es dann eben so weit, dass auf einer Aufstellungsversammlung eben die Kandidatin oder der Kandidat für den Wahlbereich Hildesheim für die nächste Landtagswahl aufgestellt werden sollte und da hatte ich mich beworben und bin dann tatsächlich auf der Aufstellungsversammlung, ich weiß auch noch wann das war im April 2012, tatsächlich gewählt worden und war dann Kandidat für den Landtagswahlkampf 2013, damals gegen Bernd Lünack, dem jetzigen Landrat. So lange verfolgt er mich schon oder ich ihn. Und wir haben dann einen sehr intensiven Wahlkampf geführt. Es war so der erste Wahlkampf, der auch nicht nur mit Plakaten und Flyern war, sondern wo das erste Mal Social Media, also vornehmlich Facebook, eine Rolle gespielt hat. 2012, ist ja auch noch nicht so lange her. Ja. Ist so krass. Und dann musste ich, und das habe ich auch gerne gemacht, natürlich mit Website und habe mir dann zur Aufgabe gemacht, jeden Tag so eine Art Blog zu schreiben. Habe das dann auch getan, also vielleicht auch jeden zweiten Tag, so unter dem Motto, was wir denn alles gemacht haben und so weiter. Das kam auch gut an, natürlich bei weitem nicht mit den Zahlen, die ihr jetzt kennt. Ja. Also da war man froh, wenn man 100 Follower hatte oder so weiter. Aber es war zumindest der Anfang.
Und was glaubst du, warum hat es nicht geklappt? Jetzt rückblickend.
Ja gut, ich meine, es war ja dramatisch. Der Wahlkreis der Stadt Hildesheim war der Wahlkreis im Landtagswahlkampf 2013, der am knappesten verloren ging. Mir fehlten zum Schluss 321 Stimmen gegenüber Bernd Lünack. Das bedeutet,
bei wie vielen Stimmen insgesamt?
Wir haben beide so um die 18.000 Stimmen gekriegt.
Krass.
Und dann waren 321 Stimmen.
Eine Nachbarschaft
quasi. Genau, so weiter. Und der Wahlkreis wurde auch bis zum Schluss ganz eng ausgezählt. Und wäre mein Wahlkreis gewonnen worden, wäre ich Direktkandidat gewesen, dann wäre David McAllister wahrscheinlich heute noch Ministerpräsident oder vielleicht auch Bundespräsident. Auf jeden Fall wäre er noch Ministerpräsident geblieben. An mir hat es sozusagen gelegen. Das wurde dann tatsächlich auch in den überregionalen Medien heute und Tagesschau und so weiter erwähnt.
Dass dem McAllister 320 Stimmen gefehlt haben aus
Hildesheim. 321 Stimmen aus Hildesheim, ja. Und das war schon für den ersten Moment sehr hart. Aber ich hatte das Glück, dass ich mit dem Projekt auf Torfhaus kurze Zeit später wieder so involviert war und beschäftigt war. Wir haben ein halbes Jahr später das Ressort aufgemacht und das war meine Aufgabe, das auch baulich voranzubringen, so dass ich mich gut ablenken konnte.
Kann ich mir das so vorstellen, dass du halt vorher bei Sebastian Jüder warst und dann ihm gesagt hast, ich will jetzt doch in die Politik und er meinte, probier's mal, wenn es nicht klappt, kannst du wieder zurückkommen, offene Tür gelassen und du hast da dich ausgetobt und hast dann
gesagt, okay. Ja, ausgetobt nicht, also ich habe schon während des Wahlkampfes war es eine Doppelbelastung. Ach so, ich wurde natürlich sehr stark unterstützt von ihm, weil er das auch tatsächlich für gut fand und auch, wie gesagt, positiv unterstützt hat. Aber ich habe natürlich meine Arbeit nebenbei gemacht. Das heißt, oder beziehungsweise den Wahlkampf und die Arbeit parallel gemacht. Es ist nicht so gewesen, dass ich da irgendwo nachgelassen hatte. Vielleicht die letzten 3-4 Wochen vor dem Wahlkampf. Wir haben einen Winterwahlkampf gehabt. Also es war eine super stressige Zeit. Jeder, der einmal so einen Wahlkampf erlebt hat, der weiß, was es tatsächlich bedeutet, so etwas auch im Winter durchzuführen und konnte mich danach dann wieder vollständig dem anderen widmen. Aber ich habe natürlich auch vorher nicht wie andere Leute 3 Monate oder 2 Monate Urlaub gemacht oder mir Urlaub genommen, sondern habe versucht, meinen Job auch so gut es geht weiter voranzuführen.
Was genau habt ihr im Harz gemacht danach?
Wir haben angefangen 2010 mit Sebastian zusammen verschiedene Flurstücke, Grundstücke auf Torfhaus zu erwerben, um dort ein touristisches Projekt durchzusetzen. Es gab verschiedene Schlüsselgrundstücke, die wir sukzessive dann zusammen gekauft haben und tatsächlich das Projekt Torfhaus Harz Resort, was heute sehr erfolgreich ist, dann umzusetzen. Torfhaus bestand zu dem Zeitpunkt aus absoluten Bretterbuden. Der einzige Lichtblick war die Bavariaalm, die 2006 dort aufgemacht hatte, auch initiiert durch Sebastian Lüder. Und das Torfhaus, das Nationalparkbesucherzentrum. Alles andere war totaler Schrott. Viele erinnern sich noch daran. Und nachdem wir alle Grundstücke, notwendigen Grundstücke zusammen hatten, haben wir 2012 mit dem Abriss begonnen. Der Spatenstich war im April oder im Mai 2012, damals auch noch zusammen mit David McAllister. Die Bavariaalm wurde eröffnet durch Christian Wulff. Spatenstich Torfhaus Harz Resort durch David McAllister und Eröffnung des Torfhaus Harz Resort durch Stefan Weil. Also hatten auch alle Facetten dort bereitet und das war mit meiner Aufgabe, das Thema baulich projektmanagementmäßig voranzubringen und das ist uns auch gelungen. Wir haben dann am 1.7.2013 das Torfhaus Harz Resort aufgemacht.
Würdest du sagen, dass ihr da so ein verstecktes Potenzial entdeckt habt? Dass man da den Ort generell als touristischen Ort etablieren kann?
Also Man muss ehrlicherweise sagen, das Potenzial hat Sebastian Lüder allein entdeckt, Jahre zuvor, weil er sich damit intensiv beschäftigt hat. Und ich durfte dann an seiner Seite mitstreiten, die Grundstücke zu bekommen, das Baurecht zu schaffen und es politisch, verwaltungstechnisch und baumäßig umzusetzen, natürlich mit seiner intensiven Hilfe. Aber das Potenzial ist so von ihm gekommen, auch das, die Weitsicht heraus. Sonst wäre die Bavaria einem nicht entstanden, sonst wäre das Nationalpark-Besucherzentrum nicht entstanden und verschiedene andere Dinge.
Aber die Wette ist aufgegangen.
Die Wette ist total aufgegangen, weil zum damaligen Zeitpunkt der Westharz überhaupt keine entsprechenden Projekte hatte, die sozusagen Leuchtturmcharakter hatten. Wir waren für den Westharz das erste Leuchtturmprojekt seit vielen Jahrzehnten. Der Ostharz hatte aufgerüstet, hat natürlich auch mit enormen Förderquoten und Fördergeldern die Möglichkeit gehabt, da ist viel entstanden, Wernigerode, Thale, andere Dinge. Im Westharz wurde die Entwicklung nach der Maueröffnung verschlafen. Es gab ganz viele Projekte, die eigentlich gemacht werden sollte, unter anderem auf einem Staudamm sollte ein Hotel entstehen und so weiter. Da gab es tolle Pläne, aber zum damaligen Zeitpunkt ist nichts verwirklicht worden. Wir waren das erste von den größeren Projekten, was tatsächlich dann an den Start gegangen ist. Wir sind bis heute auch das Benchmark-Projekt für das Thema Ferienhäuser.
Ich muss nachfragen, wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, um ein Leuchtturmprojekt im Harz zu platzieren?
Der erste Bauabschnitt, wir haben insgesamt drei Bauabschnitte vorgenommen, der erste Bauabschnitt war in etwa eine Investitionssumme von knapp 14 Millionen Euro.
Krass, okay. Und wenn wir jetzt mal weitere ungefähr gleich große Bauabschnitte dazu nehmen würden, die vielleicht noch ein bisschen größer geworden sind, habt ihr wahrscheinlich insgesamt.
Also mit dem Harzturm, der ja im November 2023 an den Start gegangen ist, und richtig sozusagen publikumswirksam, weil es ein paar technische Schwierigkeiten gibt, im Sommer 2024 eröffnet worden ist, gibt es jetzt eine Investition auf Torfhaus über alles, die sicherlich so um die 40 Millionen Euro unterwegs ist.
Und das Schönste dabei, initiiert von Hildesheimern.
Genau, initiiert durch die damalige Idee und Vision von Sebastian Lüder, die dann eben sukzessive umgesetzt worden ist.
Apropos Tourismus, du bist ja auch im Aufsichtsrat von Hildesheim Marketing, die wiederum für Tourismus in Hildesheim verantwortlich sind. Wir haben ja in Hildesheim, also diejenigen, die sich dafür interessieren, können den Podcast mit Fritz Arbeit nochmal nachhören, tatsächlich viele Touristen, also aus Holland, aus Norwegen, aus Schweden, aber auch von um die Ecke. Und in der Position im Aufsichtsrat bei Hildesheim Marketing, wie kamst du darauf?
Hildesheim hat ja lange Zeit keine eigene Marketinggesellschaft gehabt. Anders als Hannover, zum Beispiel Hannover Impuls, Hannover Marketing, was schon wesentlich früher auf den Weg gebracht worden ist. Oder in Wolfsburg, natürlich auch da mit großer Unterstützung von VW. Das hatten wir alles nicht. Wir hatten eine eigene Marketingabteilung und dann ist irgendwann 2008, 2009, 2010, ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, gesagt worden, okay, so in-house, stadtverwaltungsmäßig kann man das nicht mehr machen. Es muss eine Marketinggesellschaft gegründet werden. Und die Marketinggesellschaft ist nicht so einfach, wenn man sagt, man möchte sie auch mit städtischem Geld insofern auf den Weg bringen. Das nennt sich ein sogenannter Betrauungsakt. Ist juristisch höchst kompliziert, weil es mit Zuwendungsempfindungen und Empfängern zu tun hat. Musste auch juristisch sehr stark geprüft werden. Und dann ist die Marketinggesellschaft an den Start gegangen. Boris Böker war Interimsgesellschafter, Lothar Meyer-Mertel, der dann den PS-Speicher in Einbeck gemacht hat, ist dann Geschäftsführer gewesen, bevor er nach Einbeck gegangen ist und dann eben Fritz Aberg. Und da es eine städtische Gesellschaft ist, sind aus dem Rat dann auch entsprechende Personen in den Aufsichtsrat entsandt worden. Das ist einfach die Geschichte daraus. Meistens, okay, weil es eben mit Geldern zu tun hat, vermeintliche Finanzexperten oder Leute aus dem Finanzausschuss oder weil es vielleicht auch kein anderer wollte. Hildesheim Marketing ist natürlich eine Gesellschaft, die tatsächlich höchst interessant ist. Das wird Fritz Arberg ja hier auch berichtet haben mit den verschiedenen Destinationen und dem Destinationsmanagement, das er zu betreuen hat. Lothar Meyer, also Boris Böker, Lothar Meyer-Mertel und er haben viel für diese Stadt erreicht. was das Thema Aufbau eines touristischen Destinationsmanagements bedeutet. Mhm. Und darauf können wir eigentlich auch stolz sein. Eigentlich ist Hildesheim Marketing eine Erfolgsgeschichte, aber 100% Gesellschaft der Stadt und auch Zuwendungsgeber.
Aber als Aufsichtsratsmitglied wirst du mir bestimmt ganz einfach aus dem Stegreif erzählen können, warum Hildesheim eine liebens- und lebenswerte Stadt ist.
Wir sind 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sind eine wunderschön gelegene Stadt, nicht nur im Potte, sondern natürlich auch von den Entfernungen her. Wir können sofort auf die Autobahn und in die Bahn steigen, sind exzellent erreichbar, haben eine immer noch kleine, aber schöne historische Innenstadt an manchen Stellen, haben sehr viel Grün, haben eine tolle Schullandschaft, nicht nur das Adrianum, sondern viele andere auch, haben zwei exzellente Krankenhäuser und eine Vielzahl von Mittelbehörden und sind keine Schlafstadt von Hannover, sondern sind eine, können eigentlich eine selbstbewusste Stadt sein. Und darauf sind wir Hildesheimerinnen und Hildesheimer, glaube ich, auch sehr stolz. Und dementsprechend gibt es wunderschöne Flecke hier und man muss sich eigentlich hier wohlfühlen. Und das sind ja auch etwa 350.000 Touristinnen und Touristen, die hierher kommen. Die sind ja auch dafür ein Garant. Wir sind die Stadt der Kirchen, haben, auch wenn es immer wieder Unkerufen dazu gibt, das Römer- und Pelizaeus-Museum immer noch mit einer Ägyptenausstellung von Weltrang. Wir haben als eine der wenigen Städte in Niedersachsen, außer die Staatstheater in Göttingen, in Oldenburg, in Braunschweig und in Hannover, ein Theater. Das haben nur noch 7 andere Städte in Niedersachsen, auf das wir auch sehr stolz sein können.
Du bist im Vorstand von Freunde des TFN.
Von Freunde des TFN. Wir haben eine wunderbar gute, funktionierende Wohnungsbaugesellschaft mit der GBG. Wir haben einen starken Konzern mit der Stadtwerke AG. Wir sind Heimat von Blaupunkt, immer noch, gedanklich. Hier gab es Blaupunkt Fernseher, eine Vielzahl von Blaupunkt Radios. Also das heißt, Hildesheim hat auch Tradition. Wir haben 2015 gefeiert 1200 Jahre Bistum und 1200 Jahre Stadtgeschichte. Die Sage, Legende sagt ja, Ludwig der Fromme hat hier, weil er in einem Schneesturm damals hier übernachtete oder beziehungsweise hier verweilte, als es noch nichts gab und dann gesagt hatte, wenn ich hier diese Nacht überlebe, dann möchte ich hier gerne eine Kirche, ein Kloster und so ist der Dom entstanden, gründen. Das ist dann auch passiert. Deswegen ist ja das Bistum Hildesheim ganz eng an die Stadt verbunden. Und dementsprechend haben wir jetzt inzwischen 1210 Jahre Stadtgeschichte. Darauf können wir sehr stolz sein.
Ich wusste, dass niemand anderes so viele positive Sätze über Hildesheim miteinander verbinden kann.
Doch, der Oberbürgermeister, der war da auch schon hier, der müsste das eigentlich
können. Der war sogar schon zweimal hier. Mit ihm sprechen wir aber auch sehr gerne immer über die Wirtschaft und auch immer über das Thema, was eigentlich Hildesheim fehlt. Lässt sich besser verbreiten übrigens, wenn man immer fragt, was er fehlt. Daher muss ich auch fragen, was fehlt Hildesheim?
Momentan fehlt Hildesheim ein dritter Autobahnanschluss. Ein sanierter, ausgebauter Hafen, dementsprechend mit der Maßgabe, dass auch der Stichkanal ausgebaut wird. Wir brauchen weitere Unternehmensansiedlungen, die wir natürlich dann nur dann bekommen, wenn das Gewerbegebiet Nord entsprechend erschlossen werden kann, was momentan nicht geht, weil wir eben den dritten Autobahnanschluss nicht haben. Wir benötigen Möglichkeiten, dass wir neue Arbeitsplätze schaffen können und zwar nicht nur im logistischen Bereich. Also wir sprechen hier nicht von Reifenlieferanten oder sonst was, die eine große Fläche haben und relativ wenig Mitarbeiter haben.
Du sprichst jetzt zum Beispiel von Reifen.com, ich darf es ja auch sprechen, dass die halt kilometerweise Lagerhallen haben, aber halt nur 30 Arbeitsplätze schaffen.
So ähnlich.
Also du hättest lieber Produktionshallen, wo man 600 Mitarbeiter braucht.
Das wäre schön, das ist nicht so einfach.
Ja, deswegen der dritte Autobahnanschluss.
Das wäre der dritte Autobahnanschluss, Produktionsstätten. Dass das gelingen kann, haben wir ja an anderer Stelle zum Beispiel im Glockensteinsfeld gezeigt, dass es sinnvoll.
Aber was sagt dein Bauchgefühl? Also du warst ja auch beim Live-Podcast dabei mit Olaf Lies, du hast ihn jetzt vor kurzem wieder getroffen, du kennst viele Hildesheimer, du kennst viele aus der Politik. Sagt dein Bauchgefühl mit einem Hand auf dem Herz, das wird eigentlich nichts, oder sagt es, doch, ich glaube, das wird jetzt bald was?
Wenn wir daran glauben und wenn wir unsere...
Glaubst du denn dran?
Ich glaube auf jeden Fall dran. Und wenn wir unsere Kräfte bündeln, und Olaf Lies hat es ja auch zugesagt, dass er diese Gewerbefläche für einzigartig in Niedersachsen, wahrscheinlich ganz in ganz Norddeutschland hält. Ich glaube fest daran, aber wir müssen den Zweiflern begegnen. Wir müssen den Mut haben, Millionen in die Hand zu nehmen für den Ausbau des Hafens. Genau das Gleiche gilt für das Thema Gewerbegebiet. Wir müssen den Mut haben, immer wieder nachzuhaken bei den Behörden, Genehmigungsbehörden etc. Und genauso natürlich bei der Verwaltung. Und wir dürfen als Politik nicht einfach nur die Augen zumachen und sagen, okay, das können wir uns jetzt eigentlich nicht leisten. Wir müssen es uns leisten können, damit wir zukünftig auch weiterhin ein liebens- und lebenswertes Hildesheim haben.
Sehr schön. Du hast den Hafen angesprochen, darauf habe ich gewartet, denn, wie anfangs erwähnt, bist du ja auch im Verwaltungsrat der SEHI. Die sitzen am Hafen. Hm. Wie bist du zu der Position gekommen und was sind da gerade die Themen bei der SEHI?
Zu der Position bin ich natürlich auch dazu gekommen, dass ich glaube, gar nicht so viele Leute unbedingt in diesen Verwaltungsrat hinein wollten, weil die EFI übrigens ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen mit 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit einem klaren Auftrag, das sehr marode Hildesheimer Kanalnetz zu sanieren und neu zu instand setzen.
Du sprichst von der See gerade.
Ich spreche von der See. Ja. Die See, und da haben, glaube ich, die Leute auch nicht unbedingt Schlange gestanden, um zu sagen, ich will mich mit Kanalnetzen und so weiter beschäftigen. Und da bin ich sehr gerne hingegangen, mache das jetzt seit dieser Legislaturperiode und bin auch froh darüber, weil wir mit Erwin Voss jemand haben, der auch tatsächlich ein exzellenter Kenner dieser Szene ist, der es ja auch geschafft hat, die berühmte Monoklärschlammverbrennungsanlage nach Hildesheim zu bringen mit einer Vielzahl von Gesellschaften. Und davon werden wir langfristig profitieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Im dreistelligen Millionenbereich Investment, lokale Handwerker profitieren, 20 neue Arbeitsplätze.
Und am langen Ende ein großes Ersparnis, auch für die und Stadt Fernwärme. Hildesheim.
Und Fernwärme. Also Win-Win-Win. Das geht aber auch nur, weil der Forst halt nicht nur klug ist, sondern auch vernetzt und halt auch mit seiner Position bei der DWA und so weiter.
Und hat es geschafft, eine Vielzahl von Gemeinden eben auch dazu zu bringen, Mitgesellschafter zu werden.
Ja,
und
21 insgesamt.
Genau. Und das hat schon ist schon wirklich außergewöhnlich. Wir haben ja momentan das Problem, wir haben am Montag Ratssitzung gehabt und da ging es wieder hoch her beim Thema Gebührenerhöhung. Erwin Voss hat ganz klar gesagt, wir haben durch unseren Auftrag das und das zu tun und die Investitionsstrecke, die vor uns liegt, einen hohen Kostenapparat aufbauen müssen. Wir sprechen vom Personal, wir sprechen vom Material, wir sprechen natürlich dann auch, wenn du Vermögenswerte schaffst, zum Thema Abschreibung
Finanzierung, Zinsen.
Wir haben 10 Jahre Gebührenstabilität gehabt und jetzt natürlich im Bereich von Schmutzwasser und von Niederschlagswasser und von Schmutzwasser tatsächlich eine Gebührenerhöhung von einmal circa 35% und einmal knapp 25%, aber 10 Jahre Gebührenstabilität.
Ja, eigentlich total nachvollziehbar. Also
Wenn man die Zahlen jetzt kennt. So, und wir haben darüber intensiv diskutiert im Rat und versuchen jetzt nochmal im Verwaltungsrat, das ist jetzt auch kein Geheimnis, weil wir es auch öffentlich diskutiert haben, nochmal zu gucken, gibt es noch die Möglichkeit, an dieser Gebührenschraube etwas nach unten zu drehen, weil die Belastung natürlich pro Haushalt 4-Familienhaushalt, das ist ja mal der Standarddurchschnitt, zwischen 160 und 200 Euro Erhöhung bedeuten, was viel Geld ist.
Pro Jahr.
Pro Jahr, was sehr viel Geld ist. Was man aber natürlich gucken muss, was ist uns unsere Infrastruktur wert? Du kannst dich daran erinnern, die Steinbergstraße war durch einen Wasserrohrbruch, das ist ein Ding von der EFI gewesen, viele Wochen lang gesperrt. 3 Stadtteile hatten kein Frischwasser. dadurch. Und dann sieht man erst, wie wichtig eine Infrastruktur ist. Mhm. Und was wir für eine tolle Infrastruktur nicht nur in Hildesheim, sondern in der ganzen Bundesrepublik haben.
Infrastruktur bedeutet ja auch Kanal und Straße und Wege. Mhm. Bedeutet für mich aber auch Kultur, Sport und Freizeit und Start-up. Ich finde, Start-up-Infrastruktur haben wir noch ein Defizit, was wir noch nachholen müssen. Und im Bereich Sport bist du auch sehr engagiert. Und da stehen wir auch vor einigen Herausforderungen. Ich glaube, erst vor 2 Wochen war dein Gesicht in der Hatz mit dem Thema Sanierung und Umbaumaßnahmen des VV-Stadions.
Ich bin leidenschaftlicher Tennisspieler. Das ist meine Sportart, die ich von kleinster Jugend an betreibe. Durfte dann daraufhin noch ein bisschen Fußball spielen. Laufe, wenn es mein Knie hergibt, auch ein bisschen Ski. Also bin dem Sport sehr affin verbunden. Und das hat dazu geführt, dass ich auch im Kreissportbund Hildesheim der Dienstleister des organisierten Sportes im Stadt- und Landkreis Hildesheim frühzeitig aktiv geworden bin.
Und Olympia mitgegründet, glaube ich, ne?
Genau, und bin im Kreissportbund seit knapp 20 Jahren Vorsitzender, also jetzt 19, 2006 geworden. Und wir kämpfen als Dienstleister für den organisierten Sport. Wir vertreten etwa 95.000 Sportlerinnen und Sportler in Stadt und Landkreis und etwa 380 Vereinen. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass du da stetig und ständig bist, daran, die Vereine zu unterstützen, vornehmlich im Bereich des Sportstättenbaus. Wir haben in diesem Jahr die höchste Zuschusssumme, die wir jemals hatten, an Vereine ausgeschüttet sozusagen, und es geht auch weiter. Die Vereine haben während der Corona-Zeiten, Gott sei Dank, haben sie sich nicht zurückgelehnt, sondern haben versucht, Konzepte zu entwickeln, wie sie ihren Vereinssport attraktiver machen, und haben dabei auch viel Zeit gehabt, sich um ihre Sportstätten zu bemühen, beziehungsweise Ideen zu entwickeln, wie kann ich die Sportstätten weiter voranbringen, sanieren, neu bauen etc. Mhm. Und in diesem Zusammenhang hat der Bund jetzt ein Programm im Zusammenhang mit diesem Baubooster mit den 500 Milliarden sozusagen aufgelegt oder 100 Milliarden, was dann weitergereicht wird. Und das bedeutet 1 Milliarde für den organisierten Sport in ganz Deutschland. Und da kann man sich eben als Kommune bewerben. Und dann haben wir als Kreissportbund auch die Stadt Hildesheim und alle Gemeinden im Landkreis sozusagen gebeten, sich mit Projekten dort zu bewerben, um eben ihre maroden Sportstätten. In Hildesheim gehören etwa 99% aller Sportflächen der Stadt Hildesheim. Die sind dann verpachtet an die Sportvereine, um diese auf den Weg zu bringen. Wir haben Schwierigkeiten natürlich mit unseren Wasserflächen. Wir haben zu wenig Wasserflächen für die Ausbildung, aber auch für den Leistungsbereich. Und eine Baustelle ist, wenn du jetzt auf Hildesheim guckst, eben das Friedrich-Ebert-Stadion.
Wie siehst du die Chancen? Also es sind ja, glaube ich, 1,4 Milliarden, aber es ist halt bundesweit und ganz Deutschland will das genau haben. Und wie siehst du die Chance auf Hildesheim?
Ob wir jetzt ganz viel von dem Kuchen in der ersten Runde abbekommen.
Streusel würden ja auch schon reichen.
Genau, Streusel würden schon reichen. Ich sehe die Chancen gut, die Konzepte müssen gut sein. Ob wir jetzt schon die vollständige Modernisierung des Friedrich-Ebert-Stadions auf den Weg bekommen können, das wird sicherlich schwieriger sein. In der ersten Runde geht es darum, zum Beispiel Wasserflächen zu sanieren. Es ist ein reines Sanierungsprogramm. Wir brauchen im Bereich des Leerschwimmbeckens im ehemaligen Gehörlosenzentrum am Galgenberg. Das ist sehr sanierungsbedürftig. Da ist die Stadt mit dem Land als Eigentümer in einem guten Austausch etc. Wir können darüber sprechen, ob es die Möglichkeit gibt, gegebenenfalls im Bereich des Wasserparadieses Erweiterungen vorzunehmen etc. Das sind Projekte, die jetzt erstmal auf der Agenda stehen. Viele Vereine wollen auch im Bereich von Kunstrasen investieren, im Fußballbereich. Und das Stadion, da hoffe ich, dass wir gemeinsam mit dem VfV, Borussia 06, mit VfV Hildesheim und jetzt auch neuerdings den Invaders, die ja dort auch kooperieren, eine Lösung finden und auch eine Planung finden, die das durchaus in die Jahre gekommene Stadion auch wirklich modernisieren. Das wird aus meiner Sicht aber erst in der zweiten Runde des Programms der Fall sein.
Ich muss jetzt eine fiese Frage stellen. Du hast ein Herz für Sport. Du warst im Vorstand von Asyl e.V., hast ein Herz für Soziales. Du bist Jurist und kennst die Gesetzgebung sehr gut. Du kennst aber auch die Wirtschaft durch deine Tätigkeiten und warst halt immer politisch engagiert. Warst du vielleicht einfach immer in der falschen Partei?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist auch keine ketzerische Frage. Ich bin immer gerne in meiner jetzigen Partei gewesen, auch wenn man sich natürlich über manches ärgern kann oder streiten kann. Aber
was denn zum Beispiel?
Ja, wenn ich jetzt die jetzige Rentendiskussion ansehe, die halte ich nicht für überflüssig, aber die muss man etwas anders lösen können. Aber ansonsten schlägt mein Herz für das, was du gesagt hast, aber natürlich auch seit Ludwig Erhard schlägt das Herz der Partei, der CDU Deutschland, für ein wirtschaftliches Denken, ein wirtschaftliches Handeln, was die Bundesrepublik nach vorne gebracht hat.
Merz oder sozusagen. Merkel?
Bitte?
Merz oder Merkel?
Jeder hat seine Zeit.
Und wenn du ein Abendessen arrangieren müsstest mit einem von beiden, wen würdest du zum Abendessen einladen? Darfst du dich nur für einen entscheiden? Wem würdest du eher Abendessen gehen? Mit Merz oder Merkel?
Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich natürlich mit dem amtierenden Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland essen gehen.
Aus Opportunismus, aber...
Nicht aus Opportunismus, sondern wie gesagt, alles hat insofern seine Zeit und ich halte Friedrich Merz für einen sehr fähigen, nicht nur rhetorisch fähigen, sondern für einen sehr fähigen, intelligenten Menschen, was Angela Merkel genauso gewesen ist. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mit Friedrich Merz essen gehen.
Du hast ungefähr 12 Jahre später wieder einen Wahlkampf mit begleitet, nach deinem eigenen Wahlkampf, und zwar den Wahlkampf von Justus. Wie hast du diese Wahlkampfzeit erlebt?
Du warst ja, oder ihr wart ja beide, Tim und Hassan, mit daran beteiligt. Ich habe sie als sehr spannend gesehen, weil das natürlich ganz anders war als bei uns, was das Thema Social Media angeht.
Damals gab es Facebook mit halt 50
Followern. Genau, damals vielleicht 100. Ich hatte, glaube ich, 150 zum Schluss. Vielleicht auch 200. Aber jetzt ist es ganz anders geworden. Und das fand ich sehr spannend, weil natürlich auch immer wieder über Podcasts und über entsprechende Berichte verschiedene Themen gesteuert worden sind. Letztendlich entscheidet aber dennoch der Mensch. Und das menschelte zwischen uns und dem Kandidaten Justus Lüder sehr gut. Und am langen Ende war es ähnlich knapp wie bei mir damals. Nicht ganz so knapp mit den Stimmen, aber wir sprechen ja jetzt vom gesamten Landkreis. Ich habe mit Justus mitgelitten, wie es damals viele andere auch bei meinem Wahlkampf gemacht haben, weil ich glaube, dass Justus Lüder ein hervorragender Repräsentant, aber auch ein Wirker, ein Macher für den Landkreis Hildesheim einschließlich der Stadt in Berlin gewesen wäre. Und deswegen habe ich wirklich auch intensiv mit ihm zusammen und mit euch zusammen und mit vielen anderen diesen Wahlkampf mit bestreitet. Und du hast gesehen, dass natürlich das Thema soziale Netzwerke sehr stark und intensiv auch von seiner Gegnerin, auch von Daniela Rump, gespielt worden ist. Podiumsdiskussionen etc. haben eher weniger Einfluss gehabt, weil sie natürlich auf den ersten Blick weniger Menschen erreichen, aber die Inhalte werden besser face-to-face transportiert.
Jetzt ist ja genug Zeit rum und jetzt kann ich es ja fragen, was glaubst du am Ende jetzt zurückblicken, jetzt ist jetzt mehr als ein halbes Jahr jetzt rum, woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat? Also was hat gefehlt, was glaubst du?
Die Statistik oder beziehungsweise es gibt ja die Legende, dass viele Grüne aufgerufen worden sind, sozusagen über eine Leihstimmenkampagne Daniela Rump zu wählen. Ob das tatsächlich so gewesen ist, kann ich nicht sagen. Das wird sicherlich ein Grund bei letztendlich fehlenden 2000 Stimmen gewesen sein. Ich glaube, was für uns als Christlich-Demokratische Union sehr schwierig gewesen ist, ist der starke Stimmenanteil der AfD. Wenn man über die entsprechenden Wahlbezirke sieht, hat man gesehen, dass die AfD überall zwischen 17% und 20% erreicht hat, im ganzen Landkreis, in den Gemeinden und in den Bundestagswahlkämpfen und den Wahlkämpfen vorher überhaupt war sie maximal um die 10 oder 11%. Wären davon 2% weniger, Wählerinnen und Wähler gewesen, die Justus Schüler gewählt hätten, dann hätte es gereicht.
Ich glaube, es gab auch einen Kipppunkt, als es um das Thema Brandmauer ging von Friedrich Merz damals. Und würdest du sagen, dass eine intensivere Abstandshaltung zur AfD und auch zur Brandmauer generell, zur Thematik vielleicht sogar gefehlt hat? Weil ich meine, solche Themen, die funktionieren zwar vielleicht bundesweit für die CDU ganz gut, aber für eine so SPD-sensible Region wie Hildesheim, Hannover oder generell Niedersachsen, halt vielleicht ist das dann doch schon entscheidend.
Das könnte sein. Das können wir am langen Ende, werden wir es niemals herausbekommen. Ja. Aber es könnte entscheidend sein. Ich meine, Justus Lüder hat ja dazu viele Statements abgegeben und ich denke auch gute Statements abgegeben, was das Thema Brandmauer angeht. Die SPD und die Grünen haben es natürlich hochgefeiert und hochgejubelt sozusagen, dass sie gesagt haben, schaut euch die an, die sind nicht verlässlich. Wie kann sowas passieren? Wie kann man mit der AfD stimmen etc.? Ich glaube, es gibt Pro und Contra dafür. Viel wichtiger ist es eigentlich nach wie vor, und das muss uns anscheinend nicht gelungen sein, ansonsten hätte es nicht durchschnittlich 17-20% Wähler der AfD gegeben, dass man eben die Menschen davon überzeugt, dass die AfD keine Alternative für Deutschland ist, sondern nach wie vor nicht in der Lage ist, auch tatsächlich außer den Parolen entsprechende Konzepte auf den Weg zu bringen und auch tatsächlich kollegial, teamfähig, respektvoll als Partner dazustehen.
Es gibt die These, nicht nur von mir, auch von ganz vielen anderen Menschen, dass es der letzte Schuss einer demokratisch gebildeten Regierung sein wird. Weil wenn die Regierung es diesmal wieder nicht schaffen sollte, ein vernünftiges Ergebnis in den nächsten Jahren vorzustellen, dass dann nicht mehr die Partei, sondern eher das System hinterfragt werden könnte. Vor allem aus den rechten Ecken. Wie denkst du über Deutschland, wenn du solche Stimmen hörst?
Das sind fatale Stimmen. Und es sind vor allen Dingen auch Stimmen, die wohl überlegt sein müssen, bevor man sie ausspricht. Weil das würde ja sagen, bedeuten, dass wir dann, ich sag mal, analog zur Weimarer Republik stehen würden und uns plötzlich einer anderen Möglichkeit, einer anderen Macht gegenüberstehen sehen. Ich glaube, wir haben uns alle geschworen, die Väter des Grundgesetzes auch, etwas, wie es damals nach der Weimarer Republik gekommen ist, zu verhindern. Wenn sich genügend Demokraten finden,
die... Okay, aber genau das ist ja die Frage. Also die Frage ist ja, geht die Entwicklung dahin, dass wir mit den nicht anwesendem Erfolg halt dann halt rechts oder auch links halt bestärken und man dann halt gar nicht mehr hat, okay, innerhalb der Demokratie welche Partei, sondern ob überhaupt noch Demokratie, weil eben dann doch vielleicht die AfD irgendwann 30-40% gewinnt. Oder sagst du, es ist zum jetzt, also sagst du, es ist, die Gefahr ist nicht so groß, wie man sich das gerade vorstellt?
Ja, ich würde schon sagen, die Gefahr, dass die AfD 35-40% gewinnt, die haben wir ja bei den Landtagswahlen nächstes Jahr im Osten, in den ostdeutschen Bundesländern, in dem einen oder anderen, könnte diese durchaus gegeben sein. Es ist die Frage, wie sich die demokratischen Parteien dagegen stellen. Und es ist die Frage, wie man sich dann tatsächlich, wenn ein solches Wahlergebnis eintreten sollte, organisiert. Das heißt, dann hat die AfD ja immer noch nicht die Mehrheit. Da müssen sich alle anderen sinnvoll zusammentun und nicht nur dagegen opponieren, sondern auch ein Gegengewicht dagegen stellen. Und dann muss man auch tatsächlich sagen, dass eben, ich sage es nochmal, die Alternative für Deutschland keine Alternative ist, sondern dass man tatsächlich auch zeigt, dass wir, viele Wähler der AfD, gerade im Osten, sind ja Protestwähler. Die sagen halt einfach, sicherlich aus ihrer Anschauung auch nachvollziehbar, subjektiv nachvollziehbar, dass die etablierten Parteien, die etablierten demokratischen Parteien es nicht hinbekommen, so zu regieren, dass es dem Volke hundertprozentig gut geht, was in der heutigen Zeit sehr schwierig ist. Und aus dem Grunde sagen ja viele, wenn sie interviewt werden, wir sind eigentlich keine Anhänger der AfD, aber die anderen kriegen es ja nicht hin, also wollen wir es mal mit der AfD probieren. Mhm. das muss man versuchen, demokratisch zu begegnen und auch so zu verhindern, dass eben diese Unzufriedenen tatsächlich überzeugt werden, dass eben die AfD und eine 40%-Partei AfD unserem Staat, unserer Demokratie keineswegs weiterhilft, sondern nur schadet. Ja.
Vor ungefähr einer Woche war Olaf Lies auch auf einer Medienkonferenz und da meinte er, da hat er es auch gesagt, aber zusätzlich hat er es auch noch gestern oder vorgestern im Landtag noch erwähnt, dass wir für Demokratie auch mehr Journalistinnen und Journalisten brauchen und weniger Influencerinnen und Influencer. Und dass generell für Meinungsbildung halt einfach verifizierte Inhalte und Journalismus sehr erstrebenswert sind. Und worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Jetzt ist es ja so, dass halt ein Machtinstrument tatsächlich die Medien sind. Journalisten sind auch wir im Wahlkampf, haben das ja miterlebt. Ich bin ein Fan davon, mit dir einen Podcast zu machen, weil du auch halt eine ehrliche Meinung über Hildesheim geben kannst. Ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass in Hildesheim die Presse, also die Hildesheim Allgemeine Zeitung, schon, also ich konnte schon zwischen den Zeilen die SPD-Nähe rauslesen.
Das ist immer schwierig zu sagen, und auch die Journalisten damit zu konfrontieren. Ich gebe dir recht, manchmal kann man zwischen den Zeilen mehr lesen, auch eine gewisse Nähe lesen. Wenn du die Statistik berührst bzw. recherchierst, weißt du ja, dass die SPD an verschiedenen Verlagen in der Bundesrepublik Deutschland mehrheitlich beteiligt ist. Also schon eine gewisse journalistische Macht entfalten könnte. Wenn sie das aber bundesweit machen würde, dann wären sie nicht bei 15%, dann wären sie bei mehr. Also es liegt nicht nur daran. Ja, es liegt immer an den Einzelsachverhalten sozusagen. Und wenn die Redakteure darauf angesprochen werden, dann sagen sie natürlich, stimmt nicht, wir sind total völlig unabhängig. Das kannst du ihnen auch nicht anders nachweisen sozusagen, weil es wird nicht so eklatant sein, dass man sagen kann, oh, das ist jetzt ein SPD-Blatt oder das ist ein grünes Blatt oder wie auch immer. Ja.
Aber ich finde, das liest man nicht nur in Hildesheim, ich finde, das liest man auch in Hannover. Wenn man jetzt generell bei der Matzak-Gruppe jetzt mal reinschaut, was so berichtet wird. Volker Schmidt hatte hier mal eine Versammlung, da hat er gesagt, es geht halt immer um die Arbeitnehmerseite und er hat auch ein paar Mal aktiv angefragt, wollt ihr auch die Arbeitgeberseite mal sich euch anhören, wie da die Perspektive ist. Aber die hat da gar nicht stattgefunden. Also die Perspektive hat da gar nicht stattgefunden. Es geht gar nicht darum, wie sie es erzählt haben, sondern dass sie es gar nicht erzählt haben. Und ich finde es irgendwie aus meiner Perspektive in der Medienlandschaft einfach nur ein bisschen schade. Aber
es ist schade, aber nochmal, uns obliegt es ja auch, die jeweiligen Redakteurinnen und Redakteure direkt anzusprechen. Ja. Und einfach zu sagen, hör zu, das und das fand ich nicht gut. Ich kann es nur aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung sagen, sie sind ansprechbar und man kann mit ihnen reden und man kann auch darüber dann sprechen. Ob man dann zu einem Konsens findet, das ist nicht immer der Fall, aber das liegt ja in der Natur des Menschen.
Ja, wir kommen ein bisschen zurück wieder auf Hildesheim. Wie bewertest du generell jetzt so ein bisschen die Hildesheimer Wirtschaftslandschaft? Also ich finde, wir haben übrigens die engste Millionärsdichte in ganz Niedersachsen. Also wir haben mehr Millionäre pro Kopf als Hannover, weil wir ganz viel auch altes Geld haben, ganz viel vererbtes Geld haben, ganz viele traditionelle Unternehmen haben, wir haben ganz viel Mittelstand, wir sind nicht abhängig von einem Riesen oder so, sondern haben wirklich ganz, ganz breit aufgestelltes Unternehmensportfolio. Was sind so deine Gedanken über die Hildesheimer Wirtschaft?
Wir hatten mal knapp 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bosch-Konzern, Blaupunkt und Bosch zusammen. Davon sind viele. Ich meine, das würde man sich heute, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass ja die Robert-Bosch-Straße auch extra als Straße gebaut worden ist, und zwar vierspurig, damit man zum Werk in den Hildesheimer Wald fahren kann. Das wäre heute höchst schwierig darstellbar, wurde aber damals gemacht und zeugt auch davon, dass man auch damals einen Geist hatte dafür. Wir sind gut aufgestellt, was den Mittelstand angeht. Ich kann dir aus meiner Tätigkeit als Finanzausschussvorsitzender sagen, weil wir ja auch immer jedes Jahr bei den Haushaltsberatungen und jedes Jahr über das Thema Gewerbesteuer,
ihr braucht mehr Geld,
und Einkommensteuer gucken, dass wir solide aufgestellt sind, aber wir haben keinen Reißer. Wir haben nicht VW, wir haben nicht Salzgitter Stahl, wir haben nicht die Riesenunternehmen wie Conti etc., die Hannover hat oder Salzgitter hat. Salzgitter
aber
hat
auch keine Abhängigkeit deswegen.
Keine Abhängigkeit, wollte ich gerade erklären. Salzgitter hat zum Beispiel, Salzgitter ist so ähnlich wie wir von der Einwohnerzahl. Wir haben 100.000, sie haben 110.000 sozusagen. Wenn es Salzgitter Stahl, also wenn es der Salzgitter AG gut gegangen ist, dann hatte die Stadt Salzgitter Gewerbesteuereinnahmen allein durch Salzgitter, durch die Salzgitter AG von etwa 150 Millionen Euro. Wir haben in der Spitze und haben jetzt sukzessive immer wieder ein Stück mehr draufgelegt. Wir haben etwa zwischen 70 und 75 Millionen Euro über alles, tutto completo, sind damit aber solide aufgestellt. Das heißt, wenn jetzt irgendein Einbruch kommt, den konnten wir in den vergangenen Jahren natürlich auch unter der Ägide des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen gut kompensieren. Das heißt, es wäre schön, wenn wir über das Gewerbegebiet Nord neue Ansiedlungen haben, die uns tatsächlich auch was bringen. Inzwischen bringt es ja auch nichts mehr, dass du irgendeinen großen Konzern angesiedelt hast mit einer Tochtergesellschaft, weil die entscheiden ja letztendlich, wo sie sozusagen ihre Steuern bezahlen. Mhm. Für uns ist es wichtig, dass wir den Mittelstand weiter stärken, dass der Mittelstand, wenn er Flächen braucht, dass er diese auch bekommt, dass wir produzierende Unternehmen haben, dass wir natürlich auch Dienstleistungsunternehmen haben, aber dass die Ansiedlungspolitik, die durchaus gut ist, dass die auch erfolgreich weiter fortgetrieben wird und dass wir natürlich auch Neuansiedlungen bekommen, weil nur so sind wir tatsächlich in der Lage, unser Gewerbesteueraufkommen sukzessive weiterhin zu erhöhen.
Jetzt nur nach so einem Bauchgefühl und Milchmädchenrechnung. Was glaubst du, wie viel kann da wirklich bei rumkommen, wenn wir so ein Gewerbegebiet Nord erschließen?
Ich glaube schon, dass wenn das Gewerbegebiet Nord voll läuft und wir sprechen von einer Vielzahl an Hektaren und wir das Thema Hafenausbau nach vorne bringen mit der Trimodalität, also der sogenannten KV-Anlage, das heißt Schiff, Bahn und LKW, Containerlösungen etc., dass wir sicherlich unsere Gewerbesteueraufkommen um 30%, 40%, 50% in den nächsten 10 bis 15 Jahren erhöhen können, was unserer Stadtkasse enorm helfen würde. Das heißt, wenn wir ein erhöhtes Steueraufkommen haben, dann darf man nicht vergessen, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Defizite, so wie sie jetzt leider wieder entstehen in allen Kommunen Deutschlands, dass wir diese kompensieren können.
Das Witzige ist, als ich Ingo Meyer zum ersten Mal im Podcast hatte und ihn gefragt habe, auf welches Projekt er bisher am meisten stolz war, meinte er den Rückbau der Überschuldung von der Stadt Hildesheim, die er auch bis zum gewissen Zeitpunkt ja auch tatsächlich auch erreicht hat. Aber dann halt wieder die Entwicklung, die seiner Meinung nach unvermeidbar war, sich halt wieder zu überschulden.
Also da freut sich der Oberbürgermeister ja auf jeden Fall. Beteiligt an dem Abschluss des Entschuldungsvertrages war er noch nicht. Das heißt, den haben wir abgeschlossen im Jahre 2012 und damals mit dem Innenminister Uwe Schünemann. Mhm. Wir waren die letzte Kommune, die so viel Geld bekommen haben. Wir haben 130 Millionen Euro gekriegt, aber natürlich unter der Ägide 10 Jahre lang sozusagen schuldenfrei zu leben. Und das ist uns auch gelungen. Wir haben damit unsere entsprechenden langfristigen Kredite erheblich zurückfahren können. Du kannst es an einer Kommune immer dann sehen, wenn sie gut wirtschaftet, wenn sie über viele Jahre lang keine Liquiditätskredite, also keine Kassenkredite, so wie wir unser Girokonto nehmen. Bis vor kurzem mussten wir über 10 Jahre lang haben wir keine kurzfristigen Liquiditätskredite aufnehmen müssen. Und das ist natürlich auch etwas, was der Zukunftsvertrag gebracht hat und was wir auch wirklich eingehalten haben bis jetzt. Und momentan haben wir allerdings auch mit Defiziten zu kämpfen. Wie gesagt, wie bundesweit, bei uns ist es später gekommen als bei anderen. Und wir haben unseren Schuldenabbau auch gelernt. Wir haben eine Vielzahl von Krediten tatsächlich getilgt und darüber können wir sehr stolz sein, darüber kann auch Ingo Meyer sehr stolz sein, weil wir es natürlich aber gemeinsam mit Rat und Verwaltung gemacht haben.
Aber apropos Ingo Meyer, sag mal, weißt du irgendwas zu dem Insolvenzverfahren und der Verunglückung mit den ganzen Geldern von dem Investmentfirma Meyer und seinem Logenauftritt bei 96?
Nein.
Okay, aber seinen 96-Auftritt in der Loge, findest du das verwerflich? Also ich dachte, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, meine persönliche Meinung, ist irgendwie extrem viel Drama für extrem wenig, was da passiert ist.
Du musst natürlich tatsächlich immer sagen, es muss einer Person, auch wie einem Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim, durchaus muss man es ihm zugestehen können, dass er auch seine Privatsphäre hat und dass er auch sagen kann, er ist privat unterwegs. Die Frage ist der Abgrenzung und natürlich dessen, dass du eben dann auch klar sagst, dann bin ich auch privat unterwegs und kann das auch so artikulieren. Und ihm wird ja ein wenig vorgeworfen, dass er möglicherweise nur eingeladen worden ist, weil es irgendeine Beziehung zu Frank Meyer zum Thema Volksfestplatz hatte oder so weiter. Das persönlich glaube ich nicht. Und er hat klar gesagt, das ist seine Privatsphäre gewesen. Und natürlich kann auch ein Oberbürgermeister einen gewissen Betrag als Geldanlage tätigen.
Klar.
So, und das ist auch nicht verwerflich.
Ja.
Die Kommunikation, die wird letztendlich so sein, dass die natürlich entscheidet darüber, wie auch das angenommen wird. Was sagt der Bürger oder was sagt jetzt letztendlich die Staatsanwaltschaft? Ich glaube persönlich nicht, dass dabei was rauskommt.
Das glaube ich auch nicht. Aber ich fand es einfach nur krass, dass da einfach so eine fette Schlagzeile irgendwie Woche für Woche war. Und aus meiner Perspektive war es einfach extrem viel Drama. Aber halt Medien funktioniert.
Genau. Also
die Medien funktioniert es.
Für die Medien funktioniert es, weil dann natürlich gesagt wird, okay.
Loge, OB, 15.000 Euro.
Ja, und dann natürlich in so einem Prozess, wo der Vorsitzende Richter dann tatsächlich die Geschädigten alle dort aufgelistet hat und dann auch gesehen hat, oh, der Oberbürgermeister ist auch dabei und deswegen wahrscheinlich nachgefragt hat.
Ja. Aber nochmal ganz kurz zu dir und Politik abschließend. Könntest du dir nochmal vorstellen, irgendwelche Rollen weiter anzunehmen? Also wenn wir jetzt in 2 Jahren mit dir wieder einen Podcast machen, was glaubst du, wo, kannst du uns mal ein bisschen was verraten oder sagst du eher, nee, ich bin eigentlich schon durch oder willst du nochmal?
Also ich möchte weiterhin auf jeden Fall kommunalpolitisch aktiv sein und möchte auch weiterhin Sportpolitik betreiben. Dafür fühle ich mich noch jung genug und agil genug und auch.
Beim Wahlkampf nochmal?
Das kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Aber du willst nicht ausschließen?
Ja gut, ausschließen sollte man nie etwas, aber momentan habe ich keine Pläne.
Okay, Frank, interessanter Podcast deswegen, weil du halt so viel Insight-Wissen über Hildesheim hast. Hätte auch auf jeden Fall mal Bock, mal mit dir wieder ein Podcast-Update zu machen und wie es dann aussieht über Hildesheim. Unsere Abschlussfrage im Podcast ist immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Meine Lieblingsplätze, ich habe 2 Lieblingsplätze, sind meine beiden Tennisvereine, in denen ich aktiv bin. Nämlich beim HTV Hildesheim am Ulmweg, wo du eine wunderbare Aussicht auf die Stadt hast, und beim HTC Rot-Weiß Hildesheim, wo du eine wunderschöne Anlage hast mit einem wunderschönen Clubhaus und einer Terrasse. Ähnlich wie bei vielen anderen Sportplätzen, aber an diesen beiden Plätzen halte ich mich aufgrund meiner Liebe zum Tennissport sehr oft auf. Und da bin ich sehr gerne und ansonsten bin ich unglaublich gerne auf meiner eigenen Terrasse in Itzum, weil ich wunderbar nach Söhre gucke und nach Diekholzen und einen schönen Ausblick habe.
Ich höre raus, ich sollte mal Tennis trainieren. Frank, danke, dass du da warst.
Danke Hassan, danke Tim. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.